Jörg Fauser. Alles muss ganz anders werden. Erzählungen 1975 bis 79. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Boris Pillmann. Die Nacht, als mir keiner glaubte, dass ich Philipp Marlowe war. Ein Muskelmann fällt um. Es war heiß in der Bude, viel zu heiß. Die Hitze klebte an den Wänden wie Blut in einer Schusswunde. Und der Ventilator lag offensichtlich in den letzten Zügen. Als ich einigermaßen zu mir kam, hockte ich in Unterhosen, die mir wie üblich zwei Nummern zu groß waren, in einem chinesischen Alabasterkübel, in dem sich außer mir noch ein riesiger Gummibaum breitmachte, dessen an den Rändern zerfressene Blätter mit Fliegenschiss und Staubschlieren verkleistert waren. Ich hockte da und glotzte auf einen dunklen Fleck zwischen meinen Rheumasocken. Ein paar besoffene Kakerlaken dösten zwischen den Scherben einer Whiskyflasche. »Für euch ist die Party auch bald vorbei«, dachte ich. Es war heiß in der Bude. Und ich fand, es war viel zu spät. Ich stemmte mich mühsam hoch und fühlte mich eine ganze Stange älter als meine 29. Musste wohl ein oder zwei Nächte out gewesen sein. Die Bude lag voll mit Gestalten, die vor sich hin verwesten. An der Wand sah ich ein Plakat, auf dem sich Allen Ginsberg und Timothy Leary auf dem Rücksitz eines Mercedes-Cabriolets abknutschten. Darunter lag einer in einem grünen Turnhemd und meditierte über einer 3 Monate alten Ausgabe von Bild am Sonntag. Ich hinkte zu ihm rüber. »Sag mal, wo sind wir hier eigentlich?« »Peter Böhnisch ist auch nicht mehr so schön wie früher«, seufzte der Junge träumerisch, ohne mich anzusehen. Ich zog ihn an den Haaren hoch und drehte ihm das Gesicht zur Wand. »Sieh dir mal diese 2 Rauschgift-Onkels auf dem Fahndungsfoto hier an, Sonny. Die hättest du mal sehen müssen, nachdem wir sie in der Mangel hatten. Die haben jedes Buskopanzäpfchen einzeln hergebetet, das sie ihren Omis aus dem Hintern stibitzt haben.« Der Typ reagierte nicht. »Was soll's«, dachte ich. »Die Brüder kommen in jeder Verpackung.« Ich ließ ihn fallen und bahnte mir einen Weg zum Kleiderständer an der großen doppelseitigen Tür, wo mein Mantel hing. Am Kleiderständer hielt sich ein ziemlich groß gebauter Kerl mit verschrumpeltem Greisengesicht fest. »Na, miese Peter, war der Stoff mit Strychnin verschnitten?« Er gab ein röchelndes Grunzen von sich. In seinen Mundwinkeln hatte sich grauer, schaumgummiähnlicher Schmand gebildet. Die Iris in seinen Augen rutschte hin und her, wie ein Fisch, der in einer Wasserlache am Grund eines ausgetrockneten Tümpels nach Sauerstoff schnappt. Das war Canino, der Muskelmann, der Eddie Mars-Bande. Beziehungsweise das, was die Sucht noch von ihm übrig gelassen hatte. Ich griff mir meinen Trenchcoat und während ich reinschlüpfte, trat ich dem Großen auf die Zehen und sagte laut und deutlich, »Sag deinem Boss, er soll mal die Tapeten wechseln, Canino. Sonst macht Marlowe den alten Eddie bald alle.« Seine Pupillen klickten einen Moment lang ein. Er starrte mich mit einem Blick an, der 2000 Lichtjahre alt war, und sein Gesicht verzog sich zu einem hässlichen Grinsen. Dann wischte ein Schatten drüber und er sackte langsam zusammen, wobei er den Kleiderständer mit sich zog. Ohne mich umzusehen, ging ich hinaus. Erst als ich auf der Straße war, fiel mir auf, dass ich immer noch keine Schuhe anhatte. Ich rempelte einen Zeitungsverkäufer mit einem Packen Tanger Times auf dem Arm, einer von diesen Pakistani mit einem Mund voller Goldzähne. Er zeigte auf meine Socken und kicherte. »Nu tiki nu shirti, yuk yuk.« Ich rollte eine Times zusammen und rammte sie ihm in den Magen. Dabei trat ich voll in einen Batzen frische Hundescheiße rein. Ich war echt genervt. Auf den Boulevards von Casablanca flammten die Neonlichter auf. Marlos Büro in Bay City. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie ruhig vorbei. Es wird niemand da sein außer Ihnen. Ich hatte mein Büro in einem der Hinterhäuser eines Wohnblocks am Hafen, den die Stadtbehörden von Bay City, von Gangstern wie Eddie Mars geschmiert, zum Abbruch freigegeben hatten. Die Demolierungstrupps, der Grundstücksspekulanten, hatten schon die meisten Blocks übernommen und die Gegend sah aus, als hätte ein B-52-Bomber Heimweh nach Vietnam bekommen. In dem Schutt hausten illegale mexikanische Wanderarbeiter samt ihren Nutten und überall hing der scharfe Geruch von gekochtem Gumbo und der süßliche Duft der Soße aus Sassafras, frischem Zimt und ranzigem Affenfett, mit der sich die Huren vor jeder Nachtschicht einbalsamierten. Ich mochte die Gegend. In ein paar Jahren würde auch hier alles zubetoniert sein, mit Supermärkten und Bürosilos und Wohnbunkern und Parkmaschinen und die Wanderarbeiter, die Huren und ihr Sassafras würden längst in andere Ghettos weitergewandert sein und niemand außer Marlow würde sie vermissen, weil niemand sie gesehen hatte. Ich öffnete den Sicherungskasten im Hausflur, schraubte die Sicherung rein, ging nach hinten ins Klo und drehte mit einem Schraubenschlüssel das Wasser an. Auf dem Fußabtreter vor meiner Bürotür lag ein grüner Umschlag. Kack, dachte ich. Woher wissen die von der Steuer schon wieder, dass ich nach Bay City gezogen bin? Ich riss den Umschlag auf. Das war nicht vom Finanzamt. Und wenn es eine Rechnung war, dann eine, die ich nicht verstand. In dem Umschlag steckten eine 50-Dollar-Note und ein Zettel, auf dem mit einer Schreibmaschine, bei der das R verrutscht war, geschrieben stand: Kaufen Sie sich neue Treter. Wir wissen, wer Sie sind. Wer sich in der Wirklichkeit auskennt, kann auch zu ihr Zuflucht nehmen, denkt Marlow. Na fein, dachte ich, während ich meine Füße in den verdreckten Rheumasocken auf den Schreibtisch hiefte. Dann sind wir ja schon zwei, die wissen, wer ich bin. An meinem Büro war nicht viel dran, zugegeben. Aber in meiner Branche zieht man noch das letzte Hundeloch der Straße, den U-Bahn-Schächten und B-Ebenen vor. Das haben Privatdetektive mit Koksern und Schriftstellern gemeinsam. Sie brauchen einen sicheren Unterschlupf in der Anonymität und Dunkelheit der Städte, den Schmelz der Nacht, um im Verborgenen operieren zu können. Ein Kleiderhaken, ein Aktenschrank für das Lehrgut, eine Fotomontage von Dillinger als Mann mit dem Goldhelm, ein Abreißkalender, der ramponierte Schreibtisch von der Heilsarmee, zwei Küchenstühle vom Sperrmüll, eine 2-Liter-Flasche mit meinem Lieblingsschnaps, Marke Rotkäppchen, und mein Prachtstück, das einzige noch funktionierende Telefon dieser Gegend. Das war alles, was ich für meine Arbeit brauchte. Das, meine Rheumasocken und die 44er Bloodline Special mit dem 6-Zoll-Lauf in meiner Westentasche. Die Schuhe, die ich auf der Party in Casa verloren hatte, waren nicht wichtig. Wer sagt, dass ein Detektiv unbedingt Schuhe tragen muss, hat zu viel Agatha Christie gelesen und kennt sich somit mit der Wirklichkeit nicht aus. Ich goss mir ein paar Fingerbreit Rotkäppchen ein, fischte mit dem Bleistift eine tote Fliege aus dem Glas und checkte nochmal die 50-Dollar-Note und den Zettel. Die 50 Dollar waren immer noch 50 Dollar. Auf dem Zettel stand immer noch: Kaufen Sie sich neue Treter. Wir wissen, wer Sie sind. Ich entschied, dass das Ganze keinen Sinn ergab und schob den Geldschein in meine linke Socke. Anscheinend hatte es jemand darauf abgesehen, mich nervös zu machen. Das bin ich gewohnt. Ich hatte mich gerade zu einem weiteren Fingerbreit Rotkäppchen entschlossen, als das Telefon die Stille zerriss. Eddie beißt an, Marlow beißt die Angst. Jupp. Am anderen Ende der Leitung schniefte jemand durch die Nase, dann hörte ich ein meckerndes Kichern. Haben Sie sich schon Ihre neuen Treter gekauft? Aha. Aus irgendeinem Grund nahm ich meine Füße vom Schreibtisch. Der Küchenstuhl knarrte unter meinem Gewicht. Haben Sie sowas wie einen Namen oder sind Sie bloß ein anonymer Spender? Fragte ich auf Arabisch, das ich ziemlich flüssig spreche, seit ich für die argentinische Rinderpestkommission in Tanga die Public Relation machte. Werden Sie eigentlich immer literarisch, wenn Sie Angst bekommen, oder sind Sie seit meiner kleinen Party nicht mehr nüchtern geworden? Heute Abend steigt übrigens wieder einer, falls Sie Lust haben. Der Mann räusperte sich. Ich starrte den Hörer an. Wieder dieses Schniefen, dieser nach innen saugende Sound. Ich zündete eine Zigarette an, verschluckte mich fast am Rauch und hustete die Sprechmuschel voll. Hatte einen von diesen mistigen Kiffstängeln erwischt, die ich von einem Bekannten bei der Seguridad Nacional bezog. Aha, wieder mal Hai, Dunkel, sagte der Schniefer am anderen Ende und meckerte. Dieses Meckern? Ich bin weder Hai noch ist es hier dunkel, sagte ich bissig. Ich kann meine Stromrechnung noch bezahlen und wenn ich ein paar von den Dingern möchte, die Sie Treter nennen, brauche ich mir drüben im Hollywood bloß welche aus den Mülltonnen der MGM zu fischen. Dunkel, sagte der Mann, und sein Meckern wurde jetzt richtig penetrant. Seit wann mischen sich denn abgewrackte Hinterhofliteraten wie Sie in meine Geschäfte?